möchte vor der Predigt noch mit uns beten. Vater, wir wollen dich jetzt wirklich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, damit wir erkennen, was du uns zu offenbaren hast heute hier in diesem Gottesdienst, gerade jetzt durch dein Wort und die Predigt. Und wir danken dir, dass du ja mitten unter uns bist. Amen. Ja, ich fand das gerade eben bei dem Anfangsgebet von Siegfried sehr schön, dass er gesagt hat, unsere Liebe hat so ihre Macken. Denn mein erster Satz hier in meiner Predigt heißt, ich habe eine Macke. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich etwas gesundheitlich angeschlagen bin. Ich bitte nochmal um Verzeihung all denjenigen, denen ich heute Morgen nicht die Hand gegeben habe. Aber gerade in dieser Jahreszeit will man nicht, dass das überall herumkursiert. Da ist dann lieber Vorsicht geboten, auch wenn ich nicht ganz krank bin, aber etwas angeschlagen. Ja, ich habe eine Macke. Beziehungsweise eigentlich habe ich ganz viele Macken. Da muss man vermutlich nur mal meine Frau fragen. Die weiß das wahrscheinlich am besten. Zum Glück hat jeder von uns so seine seltsamen Angewohnheiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es meine größte Macke ist, aber immer, ja, sehr regelmäßig schaue ich auf das Ablauf- bzw. Mindesthaltbarkeitsdatum von Getränken und Lebensmitteln. Ist auf on? Wunderbar. Ja, Ablaufdatum von Getränken und Lebensmitteln. Da kann es dann schon mal passieren, dass ich bei guten Freunden zu Gast bin und belustigt feststelle, dass auf der Cola-Flasche Juli 2016 draufsteht. Keine Sorge, meine Freunde, die konnten das mit Humor nehmen und es braucht auch keiner irgendwie jetzt schnell Verpackungen vor mir zu verstecken, wenn ich irgendwo bin. Ich suche nicht danach. Mir fällt das eben nur manchmal auf. Jetzt hat ja nicht nur Essen so sein Ablaufdatum, sondern auch andere, ja, Gegenstände. Es gibt Garantien für Computer und für Kühlschränke und für andere elektronische Geräte. Bei Autos, da sprechen wir davon, wie lange sie eigentlich halten sollten. Und vieles von diesen Dingen läuft ja auch tatsächlich sehr lange. Bei Lebensmitteln zum Beispiel sagen wir, dass Zucker und Honig von alleine eigentlich kaum schlecht werden. Bei elektronischen Geräten ist es der alte Plattenspieler von 1952 oder der Röhrenfernseher von 1990, die noch einwandfrei laufen. Schnell sagen wir, der oder das hält sich ewig. Und auch im Sport zum Beispiel reden wir bei großartigen Leistungen ganz schnell mal von Rekorden für die Ewigkeit. Und trotzdem brauchen wir kein großes Allgemeinwissen zu haben oder irgendeine besondere Studie durchzuführen, um zu wissen, dass eigentlich nichts so wirklich ewig ist. Ewig also zeitlos, unvergänglich. Unendlich. Lebensmittel, die werden irgendwann ungenießbar. Autos gehen kaputt. Rekorde werden gebrochen. Und wir Menschen sind vergeblich. Wir sterben, unsere Körper, die verwesen. Wir sind nicht ewig unvergänglich. Und dennoch sprechen wir an diesem Wochenende vom Ewigkeitssonntag oder auch vom sogenannten Totensonntag. So heißt es zumindest, wenn man in dem evangelischen Kirchenkalender nachschaut. In der römisch-katholischen Kirche ist das Christkönigsfest. Für manche ist dieser Tag so der Anlass, der Toten zu gedenken. Für viele Christen ist vielmehr die biblische Aussage wichtig, dass es ein ewiges Leben bei Gott gibt, nach dem Tod. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich an dieser Stelle dazu die Aufnahmen von Pastor Jonathan Lehmann von letzter Woche einfach abspielen soll. Denn er hatte ja davon gesprochen, von den Toten, die unser Leid, das wir hier auf der Welt erleben, ja, so repräsentieren und deutlich machen. Und gleichzeitig hat er von dieser Herrlichkeit gesprochen, nach der sich unsere Schöpfung sehnt und die wir schon hier auf der Erde verkünden können, nämlich, dass wir eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod haben. Ich habe dann doch mal meine eigene Predigt erarbeitet. Ich wollte an der Stelle Jonathans Copyright nicht verletzen. Und ich habe ja hier einige gute Freunde aus Hanau sitzen, die das ja ganz schnell mal Jonathan sagen könnten. Da wollte ich mich nicht drauf einlassen. Außerdem hat Jonathan ja auch von der Trauer gesprochen. Es war ja Volkstrauertag. Und heute stellt sich mir die Frage nach der Ewigkeit. In den letzten Monaten, da habe ich über das Reich Gottes gepredigt, über die Herrschaft Gottes und die Verwirklichung der guten Pläne, die er für uns Menschen hat. Wir haben gehört, dass Gott jederzeit bereit ist, neu anzufangen, wenn wir zu ihm kommen und uns von ihm leiten lassen. Und wir haben auch gesagt, dass wir Gottes Reich schon hier auf dieser Erde immer wieder aufblitzen sehen können, indem wir mit unserem Leben zeigen, wie es im Reich Gottes so ist, wie es dazugeht, was dort wichtig ist, wie sich die Gemeinschaft anfühlt, welche Freude, welcher Friede dort herrschen, dass Treue, Gerechtigkeit, Liebe und Gnade wichtig sind. Und dennoch, das haben wir letztes Mal auch gesagt und auch Jonathan hat das letzte Woche erwähnt, ist das Reich Gottes noch nicht vollkommen hier. Ein komplett gutes Leben ohne Kriege und all das, was so dazugehört, was damit zusammenhängt, das ist und wird Utopie bleiben. Und somit stellt sich heute für uns die Frage, wie sieht Gottes Reich denn dann im Endzustand aus? Was bedeutet Gottes Reich oder Reich Gottes in Ewigkeit? Und was habe ich davon? Was haben wir davon, das zu wissen? Wie kann uns das heute schon beeinflussen? Ich weiß nicht, wie wir uns so den Himmel oder die Ewigkeit vorstellen. Vielleicht haben wir tief in uns irgendwie noch dieses Bild von einem Ort, wo wir mit Engeln auf Wolken sitzen und dann auf Harfen spielen und eigentlich so eine ganz große Langeweile herrscht. Vielleicht denken wir auch eher an so einen Ort mit goldenen Straßen und prächtigen Schlössern. Manches davon wird ja ansatzweise schon im biblischen Buch Offenbarung erwähnt oder klingt da an. Schlösser, naja, wir sprechen ja vom Königreich Gottes, das könnte schon passen. Vielleicht gibt es auch einige von uns, die das Buch Die Hütte gelesen haben oder andere moderne christliche Romane. Und vielleicht denken wir da an, ja, einen Ort voller Schönheit, unglaublich faszinierender Farben und einem Ort, an dem wir uns einfach nur wohlfühlen können. Es gibt unzählige Spekulationen dazu, wie es wohl im Himmel aussehen wird. Manche stützen sich auf ihre eigene Kreativität, manche, die lesen gerne Berichte von solchen Nahtoderfahrungen und das, was diese Menschen, die das erlebt haben, so an Bildern erwähnen oder berichten. Und manche interpretieren ganz unterschiedliche Bibelstellen und leiten dann daraus Bilder von der Ewigkeit ab. Und nichts davon will ich abwerten oder kann man einfach mal so abtun. Wenn wir uns etwas vorzustellen versuchen, ist das erstmal nicht falsch, denn solche gedanklichen Bilder, die können uns beim Verstehen durchaus helfen. Aber es ist genauso Fakt und Tatsache, genaue Ortsbeschreibungen, die kann es nicht geben, die können uns diese Bilder nicht geben. Und je mehr wir darüber nachdenken, stellen wir fest, dass die Frage eigentlich gar nicht so sehr lautet, wie sieht der Himmel aus, sondern vielmehr, wie wird es in der Ewigkeit eigentlich sein? Welchen Charakter hat das Reich Gottes, wenn es einmal voll sichtbar da ist? Und der Text, der uns da wohl am besten hilft, das zu verstehen, der ist noch nicht der Predigttext oder dieser Text aus Philippa, den Willi vorgelesen hat, sondern der steht in Offenbarung 21 in den Versen 1 bis 4. Den will ich an dieser Stelle zuerst einmal vorlesen. Ich kriege mal, ob das funktioniert, die nächste Folie. Da steht der Text dann jedenfalls drauf. Dort heißt es: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Dieser Text stammt aus einer Vision, die Johannes hier hat. Und auch hier haben wir es mit einigen Bildern zu tun. Eine heilige Stadt, die herabkommt. Eine Braut, bereit für ihren Mann. Eine laute Stimme vom Thron. In der Offenbarung, da können wir meistens nur spekulieren, wie wörtlich diese Bilder da gemeint sind oder was da vielleicht eher ein übertragenes Bild ist. Aber das verändert die Wahrheit nicht, die hier kommuniziert wird. Und das ist etwas, diese Wahrheit ist etwas so Wunderbares, dass es eigentlich unvorstellbar ist. Das Reich Gottes, ein unvorstellbarer Ort. Denn wir lesen in diesen Versen, dass es in der Ewigkeit, dass da einmal alles neu sein wird. Gott wird herrschen. Das heißt, sein Reich ist spürbar und sichtbar da. Gott ist gegenwärtig. Er ist anwesend bei den Menschen. Und es wird kein Leid mehr geben, keinen Tod. Das sind gigantische Tatsachen, wo es, wenn man so genau darüber nachdenkt, ganz schwer ist, sich das vorzustellen. Wir beten nicht mehr nur zu Gott, indem wir so die Hände falten und wo wir irgendwie hoffen, dass unser Gebet irgendwie durch die Zimmerdecke dringt. Nein, wir beten Gott, den Herrscher, Angesicht zu Angesicht an. Wir haben auch keine Syrien- oder Nordkorea-Krise mehr. Wir streiten uns auch nicht mehr um die richtige Regierung, sondern das mit der Regierung, mit dem Regieren, mit dem Herrscher und dem König, das wird ganz klar geregelt sein. Für manchen von uns ist es in den heutigen Tagen ja wirklich eine ganz und gar unglaubliche Vorstellung, dass das so geregelt sein wird mit dem Regieren. Und wie viel unfassbarer ist es, sich vorzustellen, dass es einmal kein Leid mehr geben wird. Keine körperlichen oder seelischen Schmerzen, keine Sorgen mehr. Wir gehen auch auf keine Beerdigung mehr. Und das ewiglich, unbegrenzt, ohne Zeitlimit, ohne Zeit. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes unvorstellbar. Jetzt haben wir so einen Einblick darin bekommen, welche Qualität dieses Leben in der Ewigkeit haben wird, wie das so aussehen wird. Nun ist aber eine ganz andere Frage, die unter Christen gerne diskutiert wird, die danach, wie das denn alles so passieren wird. Wann und wie kommt denn die Ewigkeit? Auch hier gibt es ganz unterschiedliche Theorien und Ansätze, Ideen und Interpretationen von Bibeltexten. Wie ist das mit der Auferstehung der Toten, mit dem tausendjährigen Reich, dem jüngsten Gericht? Was passiert mit dem Satan und wie und wann kommt Jesus eigentlich wieder? Da bräuchte man vermutlich eine ganze Predigtreihe, um das so auszuführen und das darzustellen. Und von daher nur ein paar ganz, ganz kurze Punkte, die die Bibel sehr klar deutlich macht. Zunächst mal die gute Nachricht zuerst. Jesus kommt wieder. Definitiv. Das sagt uns die Bibel ganz deutlich. Auch wenn wir nicht wissen, wann er wiederkommt, er wird kommen. Und das sichtbar für alle. Ob sich Menschen zu Jesus halten oder nicht, das wird auch seine Auswirkungen haben. Und das, was tot war, das wird wieder lebendig. Alles wird neu. Alles wird neu. Das haben wir eben in der Offenbarung schon gehört. Und trotzdem nochmal hier dieser Fokus darauf. Wir erinnern uns an den Predigttext der ersten Predigt dieser Reihe zum Reich Gottes, wo es hieß, siehe, ich schaffe alles neu. Gott ist immer bereit, alles neu zu schaffen. Selbst diese Erde. Und so sagt Paulus uns in unserem heutigen Predigttext, in dem Text aus Philippa, den wir vorhin gehört haben, ich lese aus der Einheitsübersetzung an der Stelle, da sagt er, von dort her, vom Himmel, erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Der Himmel, die Ewigkeit, das ist ein ganz neuer, ein nahezu verwandelter Ort. Selbst unsere Körper werden verwandelt werden. Egal, was ihnen hier auf der Erde passiert, egal wie alt sie werden, wie stark sie verletzt sind, wir werden einmal rund erneuert werden. Vollständig. Von Jesus höchstpersönlich. Und das alles ohne Ablaufdatum. Und dieser Jesus, von dem Paulus hier spricht, der spielt für ihn eine ganz besondere Rolle bei dieser ganzen Thematik. Denn um ehrlich zu sein, das, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, wenn wir uns noch daran erinnern können, was Willi vorhin gelesen hat, das hat bis jetzt eigentlich noch sehr wenig mit dem Thema Ewigkeit zu tun oder das Thema Ewigkeit sehr wenig mit dem Text, den wir vorhin gehört haben. Eben nur diese Aussage hier über Jesus, der wiederkommt und alles rund erneuert. Doch gerade das ist wichtiger, als wir vielleicht denken. Als Paulus diesen Brief an die Christen in der Stadt Philippi schrieb, da saß er im Gefängnis. Er war gefangen, weil er das Evangelium verkündete, also diese Botschaft, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er die Menschen in seine liebevolle Gemeinschaft ruft. Juden, Griechen, Römer, die fanden das alle nicht so schön, dass er hier einen anderen Gott verkündete, als das, was bisher so bekannt war. Er wurde von verschiedenen Seiten verfolgt und seine Gefängniszelle war vermutlich auch nicht ganz so komfortabel ausgestattet, kein Fernseher, kein fließend Wasser. Und so ist es nur folgerichtig, dass Paulus an einer anderen Stelle in seinem Brief ganz offen und ehrlich sagt, ich habe das Verlangen aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Paulus gibt hier ganz offen zu, am liebsten würde ich jetzt sterben. Und es wäre so viel besser. Dann wäre ich bei Christus. Er wusste, das Beste, was mir passieren kann, ist, jetzt in der Gegenwart von Jesus zu sein. Was daran auffällig ist, ist, dass Paulus nicht sagt, dass es ihm irgendwie um die Umstände geht, so um ein besonderes himmlisches Gefühl. Er sagt nicht, wenn ich jetzt im Himmel wäre, an diesem tollen Ort des Friedens, der Freude, wo es keinen Schmerz mehr gibt, dann wäre alles gut. Sondern er sagt, am liebsten wäre ich jetzt bei Christus, bei demjenigen, der dieses Reich gemacht hat, der diesen Himmel schaffen wird. Der Himmel, die Ewigkeit, ist nicht deshalb ein so schöner Ort, weil es dort keinen Grund mehr zum Klagen gibt, sondern weil Christus höchstpersönlich dort ist. Und weil er in seinem tiefsten Wesen Freude und Friede, Liebe, Gerechtigkeit und Gnade ist und weil er die Macht hat, alle Umstände entsprechend zu gestalten, den Himmel entsprechend zu gestalten. Christus ist für Paulus das Ziel, das er vor Augen hat. Diese Berufung, bei Jesus Christus zu sein. Die Ewigkeit, das Reich Gottes, das ist dort, wo Christus ist. Aber was machen wir nun mit diesen ganzen Informationen? Wie geht es uns damit? Was bringt uns das, zu wissen, dass die Bibel die Ewigkeit so beschreibt? Ist das diese häufig von vielen Menschen verschriene Hoffnung auf ein besseres Leben? Einfach so ein Trost für Menschen, die mit der Realität dieser schlechten Welt nicht klarkommen? Oder ein Trost für Menschen, die einfach am Ende ihres Lebens stehen? Etwas, was mit dem Rest der Menschen eigentlich gar nicht so wirklich was zu tun hat? Auch wenn Paulus vermutlich es nicht abgestritten hätte, dass das Wissen um die Ewigkeit auch so einen tröstlichen Charakter hat, sieht er doch sehr viel mehr Bedeutung für uns. Er sieht mehr Bedeutung für uns, die wir hier auf dieser alten Erde leben. Paulus weist zwar in seinen Briefen immer wieder darauf hin, dass Gott einmal alles neu machen wird, aber genauso wusste er auch, dass es nicht darauf ankommt, jetzt irgendwo in einer stillen Ecke, einem stillen Zimmer, auf die Ewigkeit zu warten. Sondern er schreibt immer wieder, wie das Reich Gottes und das Wissen um die Ewigkeit uns schon hier und jetzt beeinflusst. Wie wir unser Leben sozusagen aus der Ewigkeit heraus leben dürfen oder mit dieser Perspektive der Ewigkeit. Er will ein Leben leben, ja, das schon so das Ziel vor Augen hat. Und so bedeutet von der Ewigkeit her zu leben für Paulus erstmal Motivation. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Bundesjugendspiele in meiner Schulzeit. Ganz ehrlich, ich war jetzt nicht unsportlich. Aber gemocht habe ich diese Bundesjugendspiele nie. Weitsprung, Weitwurf, nicht mein Ding. Dann schon lieber Sprint, das ging immer ganz gut, aber definitiv kein 1000-Meter-Lauf. Auch da war ich jetzt nicht komplett schlecht drin, aber irgendwie, wenn einem so richtig die Puste ausgeht, wenn es auf Kondition ankommt, das war einfach nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich rannte, weil ich musste. Ganz anders als so einige aus meiner Klasse oder auch mein Sportlehrer. Mein Sportlehrer war mehrfacher deutscher Meister gewesen im Langstreckenlauf. Der hat an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Einmal sogar wäre er fast zu Olympia, wäre dabei gewesen bei den Olympischen Spielen. Und auch jetzt noch gibt er Seminare, wo Langlauf eine Rolle spielt. Für ihn war und ist das Laufen einfach Leidenschaft. Er lief nicht, er läuft nicht, weil es dafür eine gute Note gibt oder weil er irgendwie muss. Sondern er läuft, weil er will. Mit lauter Leidenschaft und Willenskraft. Und so macht Paulus auch in seinem Brief an die Philipper hier eines deutlich. Er sagt, ich bin noch nicht da, wo ich gerne wäre. Und wir sehen hier nochmal die Verse aus diesem Bibeltext. Er schreibt, wie er Christus kennenlernen möchte. Er sagt, ich habe es noch nicht so richtig ergriffen. Ich möchte Christus kennenlernen, ich möchte seine Kraft kennenlernen, seine Auferstehungskraft. Das ist in den 2, 3 Versen vor dieser Stelle, macht er das deutlich. Er ist noch nicht am Ziel angelangt, geschweige denn von den Toten auferstanden und jetzt in der Ewigkeit. Er ist noch nicht im endgültigen Reich Gottes und noch nicht bei der sichtbaren Gegenwart oder in der sichtbaren Gegenwart Christi. Er hat es noch nicht ergriffen. Es ist noch nicht zum Greifen nah. Aber er ist von Christus ergriffen worden. Sprich, Jesus haut ihn um. Er ist begeistert von ihm. Er hat eine Leidenschaft für ihn. Und deswegen läuft Paulus wie bei so einem Marathon, beim Langstreckenlauf, den er gewinnen möchte. Er ist hoch motiviert, er bleibt dran, er setzt alles dafür ein. Nicht einfach, weil er in den Himmel kommen möchte, sondern weil er Jesus kennengelernt hat und in seiner Nähe sein möchte. Deswegen will er nicht aufgeben, sondern alles einsetzen, was er hat, um Jesus nachzufolgen. Und er schreibt am Ende, da wartet der Siegespreis auf ihn, dass er die Ewigkeit mit Christus verbringen kann. Das Wissen um die Ewigkeit, das hat jetzt schon seine Auswirkungen, weil es motiviert, sich schon jetzt und hier auf das zu konzentrieren, worum es einmal im Himmel gehen wird. Ganz nah bei Jesus zu sein. Wie ist das mit uns? Was machen wir, wenn wir in unserem manchmal vielleicht sehr bequemen oder komfortablen Leben, wenn wir doch immer wieder leidvoll feststellen müssen, dass wir noch gar nicht in der Ewigkeit sind und auch noch nicht bei Jesus? Resignieren wir dann? Brechen wir den Lauf ab? Schleppen wir uns durch, damit wir irgendwie in den Himmel kommen? Oder nehmen wir alle Kraft zusammen, ihn noch besser kennenzulernen und schon jetzt in seiner Nähe zu sein? Denn auch wenn wir Jesus noch nicht sichtbar vor uns haben, verspricht er: Ich bin immer und überall bei euch, bis ans Ende der Welt. Oder sollte man vielleicht sagen, bis zum Anfang der neuen Welt, wenn auch wir bei ihm sein werden. Es motiviert uns, das ist die erste Auswirkung. Eine zweite Auswirkung, wenn wir mit der Perspektive Ewigkeit leben und wenn wir Jesus immer mehr kennenlernen, die hat mit unserem Lebensstil zu tun. Paulus sagt, gut, wir mögen bei manchen Dingen Meinungsunterschiede haben. Wir kennen Jesus noch nicht so, wie wir ihn gerne kennen würden. Aber wir sollten uns bereits an dem orientieren, was wir schon wissen. Daran wollen wir festhalten, sagt er. Und Paulus nimmt da auch kein Blatt vor den Mund, er macht ein paar steile Aussagen, zum Beispiel, nehmt euch ein Beispiel an mir. Oder in einer anderen Übersetzung, hier in der Einheitsübersetzung, ahmt auch ihr mir nach. Wird Paulus jetzt hier etwas übermütig, arrogant, zu selbstsicher? Selbstbewusst ist er wahrscheinlich. An anderer Stelle sagt er jedoch, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. 1. Korintherbrief. Es geht Paulus nicht um sich selbst, sondern um Christus. Im Griechischen steht hier statt Nachahmen oder statt Vorbild, da steht Bild, Muster, Prägung. Paulus sagt, wenn wir wissen wollen, wie Christus ist, und wenn wir ein Leben nach den Maßstäben des Reiches Gottes leben wollen, dann müssen wir unter anderem darauf achten, oder unter anderem auf die achten, die ihm schon folgen, die sich schon jetzt hier von ihm prägen lassen. Und genau deswegen ist unsere Gemeinschaft so wichtig. Die Gemeinschaft, von der Willi vorhin gesprochen hat, dass wir uns als Gemeinde treffen, um Jesus kennenzulernen. Jeder ist eingeladen in unsere Gottesdienste, Bibel- und Gebetsstunde, in den Glaubenskurs. Wir würden heutzutage wahrscheinlich sagen, lasst uns voneinander lernen. Wenn wir auf uns alleine angewiesen sind, alleine die Bibel lesen, alleine beten, alleine versuchen, Jesus nachzufolgen, irgendwie ja, uns durchzuschleppen in den Himmel, dann wird das unheimlich schwer werden, Jesus kennenzulernen. Sondern es geht um diese Gemeinschaft, damit wir voneinander lernen und damit wir Jesus in seinem Charakter und Lebenswandel ähnlicher werden. Niemand muss dieses Rennen alleine laufen. Niemand muss es schnell laufen. Aber wir dürfen Schritt für Schritt Jesus kennenlernen. Und wir vermeiden damit, so sagt das Paulus, dass wir uns von manchen unserer Sehnsüchte und Wünsche, unserer Begierde treiben lassen. Wer die Ewigkeit mit Christus als Ziel hat, der konzentriert sich schon jetzt auf die Gemeinschaft mit ihm und denen, die ihm nachfolgen. Und noch etwas, sagt Paulus. Mit der Ewigkeit im Blick wissen wir jederzeit, wo wir eigentlich hingehören. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Philippi, das war also die Stadt, wo die Christen lebten, an die dieser Brief ging, das war eine römische Kolonie. Und wer da das römische Bürgerrecht besaß, römischer Bürger war, der hatte einfach viele Vorteile. Eine gute Stellung im Römischen Reich, logisch. Römisches Bürgerrecht, gute Stellung im Römischen Reich. Doch Paulus sagt, eigentlich ist unser Bürgerrecht im Himmel. Dorthin gehören wir eigentlich. Was unser Personalausweis sagt oder unser Reisepass, das ist zweitrangig. Wir gehören an den Ort, wo Christus ist. Und das darf uns schon jetzt Sicherheit und Frieden geben. Vor allem darf es uns dazu motivieren, nach dem Grundgesetz des Reiches Gottes zu leben. Ich habe das schon mehrfach erwähnt, teilweise in dieser Predigt und teilweise in den Predigten zuvor. Auch wenn das endgültige Himmelreich erst noch kommt, wir dürfen schon jetzt zeigen, welche Qualität das haben wird und was dort wichtig ist. Den Menschen darf Hoffnung gebracht werden, weil ihre Sehnsucht nach einem Ort und einer Person, die wirklich sicher ist, die wirklich treu ist, liebevoll und gerecht ist, weil die in Jesus und seinem Reich erfüllt ist. Wir können schon jetzt hier Reich Gottes aufblitzen lassen. Morgen ist Ewigkeitssonntag. Der Tag, wo wir daran denken, was uns einmal erwarten wird. Wir wissen nicht im Detail, wie es dort aussehen wird oder wie und wann die Ewigkeit anbrechen wird. Aber wir wissen, welche Qualität unser Leben dort haben wird. Und wir wissen, wem wir das zu verdanken haben, nämlich Jesus Christus, derjenige, dem Gott alle Macht im Reich Gottes übertragen hat. Bis wir dort sind, sind wir herausgefordert, uns schon jetzt davon prägen zu lassen. Wir dürfen motiviert und voller Leidenschaft leben und Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wir dürfen uns fokussieren auf die Gemeinschaft mit ihm, die gerade auch in der Gemeinschaft miteinander, im Voneinanderlernen und im gemeinsamen Weg mit Christus besteht. Und wir dürfen bereits so leben, wie es in unserer Heimat im kommenden Reich Gottes einmal gang und gäbe sein wird. Nächste Woche beginnt die Adventszeit, die Wartezeit. Warten auf Christus. Es ist mehr als nur eine Erinnerung an eine nette Weihnachtsgeschichte, sondern wir werden ermutigt in der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Und so warten wir mit Paulus und den Philippern und vielen anderen auf Jesus Christus, den Herrn, den Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann und mit der er einmal alles neu machen wird. Amen.